Hallo, guten Morgen und ich freue mich total, dass ich heute einiges mit euch teilen darf, was mir auf dem Herzen liegt. Und als ich mich schon die Woche dafür vorbereitet habe, habe ich nur gedacht, boah, ich habe das noch gar nie so erkannt und noch gar nicht so begriffen, was es wirklich heißt, das Thema Beten. Wir sind schon so viele Jahre unterwegs und wissen ja, okay, beten, klar, ist wichtig, ne? Und deswegen haben wir auch gedacht, wir wollen als Gemeinde starten mit einer Predigtreihe mit dem Thema Beten. Und heute ist zuerst Beten und Durchbrüche erleben. Jetzt sagst du dir vielleicht, okay, Mensch, ich bin auch schon jahrelang Christ, gehe in eine Gemeinde und ich habe so viel schon über das Beten gehört. Aber ich glaube, wie gesagt, ich bin schon gut 30 Jahre dabei und als ich mich jetzt vorbereitet habe, ich gedacht, boah, Wahnsinn, was da noch so alles immer drinsteckt im Wort Gottes und wie Gott das doch immer wieder meint und dass man immer wieder was dazulernen kann. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen einfach mit Gebet starten, immer wieder und auch mit einer Gebetsreihe. Und deshalb bete ich jetzt mal am Anfang, okay? Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du gut bist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du einfach alles gegeben hast. Du hast deinen Sohn gegeben, Herr Jesus. Du hast dein Leben gegeben, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater. Und du hast gebetet, du hast uns gezeigt, wie man betet. Auch David, von David können wir so viel lernen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wenn wir beten, bewegen wir was. Bewegen wir im Himmel was, bewegen wir in unserem Herzen was, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen einfach wirkst, Geist Gottes. Und dass das, was wir heute Morgen hören, dass es wirklich von unserem Kopf in unser Herz fällt. Und unser Geist berührt unsere Herzen. Und dass da Verbindung entsteht zu dir. Und dass wir begreifen, was es heißt, zuerst beten und dann Durchbrüche erleben. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Geist Gottes, dass du heute Morgen wirkst. Amen. Genau, das Thema zuerst beten und Durchbrüche erleben. Ja, und mein Wunsch und unser Wunsch als Gemeinde ist es einfach, dass wir zusammenkommen, beten und dass wir, ja, im Gebet wird so viel bewegt und errungen und das will ich euch heute Morgen ein bisschen zeigen anhand des Wortes Gottes und dass wir das verstehen, was es heißt, zu beten. Wir kennen das Vater unser auf alle Fälle natürlich die meisten und aber dieses Persönliche in Verbindung zu kommen mit Gott, das ist das Wichtigste. Und ein Bibelvers, der wird uns begleiten die ganzen Wochen, das steht im Vers in Timotheus, 1. Timotheus 3, 5, Vers 16 bis 18, da steht, freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und falls du heute Morgen hier bist und sagst, Mensch, ja, wie sieht das denn in meinem Alltag aus? Wie kann ich das umsetzen? Das ist, freue dich, sagt uns da im Timotheus steht, freue dich und was auch immer passiert, lass dich durch nichts vom Gebet abbringen und danke Gott in jeder Lage. Das ist das, was Gott will. Das heißt, wir sollen uns freuen, aber wir sollen uns nicht vom Gebet abbringen. Und Paulus hat zu einem jungen Pastor Timotheus geschrieben, er war sein Mentor und im geistlichen Dienst unterwegs, der Paulus, und hat zu Timotheus geschrieben, das steht im 1. Timotheus 2, Vers 2, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und deshalb wollen wir auch ins Gebet kommen. Und das Gebet ist das A und O. Und wir wollen darüber in den nächsten Wochen sprechen. Und wie Andrea schon sagte, wir wollen auch anfangen, eine Woche oder beziehungsweise zwei Wochen zu beten. Und wir haben das immer gemacht, einmal im Jahr als Gemeinde und auch mit Fasten verbinden. Und ich weiß, dass das eine Kraft hat. Da kommt was durch. Genau, und da wollen wir hinkommen als Gemeinde. Wir wollen einen Durchbruch erleben. Ein Durchbruch persönlich in meinem Leben, in deinem Leben als Gemeinde. Und wir wollen auch erleben, dass Gott hier was tut. Wir sind hier in Bremen. Es gibt über 500.000 Menschen, die hier in Bremen wohnen. Und wie viele sind davon Christen? Wie viele kennen davon Jesus? Und wir wollen beten, dass die Menschen erleben und erkennen, dass es noch einen Gott gibt, der Wunder tut, der Durchbrüche, wo es Durchbrüche gibt und wo einfach auch Menschen geheilt werden am Herzen, auch körperlich, in vielen, vielen Dingen. Genau, und heute Morgen wollen wir uns aber eine Geschichte angucken von David. Und diese steht im 1. Chronik 14, Vers 8. Genau. Als die Philister erfuhren, dass David zum König von ganz Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer ihnen entgegen, um ihm in ihre Gewalt zu bringen, um die Israeliten in ihre Gewalt zu bringen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, okay, David wurde jetzt als König gesalbt, da geht jetzt wahrscheinlich einiges drunter und drüber in Israel. Der ist ganz neu, der ist noch unerfahren, der weiß nicht, wie es funktioniert und so weiter. Und jetzt ist es ja auch so, Andreas wird jetzt auch zum 1.9. hier jetzt in der Gemeinde als Pastor angestellt. Und das wird nicht easy going sein. Also der Feind, der kommt, und hier bei David war das in Hinsicht von den Philistern. Wir haben ja jetzt nicht, dass hier draußen, was weiß ich, uns Leute entgegenkommen, noch mit Waffen und so weiter. Wir haben andere Feinde. Das ist zum Beispiel Entmutigung, dass wir Missverständnisse haben. Ganz viel sind Missverständnisse untereinander. Oder auch, dass wir bequem sind, dass wir sagen, ach nee, ich habe so viel getan, komm, ist das so easy, mal eben Fernseher an oder am Handy oder so. Das sind heute unsere Herausforderungen. Es ist nicht so, dass wir in den Krieg ziehen oder die Männer nicht. Das ist heute, sage ich jetzt mal, nicht mehr gang und gäbe. Genau. Und dann steht weiter, David hörte davon und zog ihn entgegen. Die Philister besetzten die Ebene Raphaim. Da fragte David Gott, ne, er hat gebetet, soll ich sie angreifen? Willst du sie in meine Hand geben? Der Herr antwortete, greif sie an. Ich will sie in deine Hand geben. David zog aus und besiegte die Philister bei Baal Perazim. Und dann steht da weiter, er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, so hat der Herr durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen. Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal Perazim, Herr des Durchbruchs. David besiegte seine Feinde und spricht davon, dass es wie so ein Damm war, wie so eine Mauer vor ihm. Und der Herr hat es durchbrochen und dann floss das Wasser durch und die Mauer ist gefallen. Wo gibt es in deinem Leben Mauern? Wo sind Mauern in deinem Leben? Wo sagst du, Mensch, ich komme da nicht weiter? Vielleicht in der Ehe. Vielleicht sagst du, Mensch, da ist echt eine Mauer. Wir haben gar nicht mehr die Beziehung. Wir haben nicht mehr die Verbindung. Wir beten gar nicht zusammen. Wir lesen gar nicht mehr zusammen in der Bibel. Oder wir tauschen uns gar nicht mehr so aus wie damals. Vielleicht ist da eine Mauer entstanden zwischen euch. Vielleicht machst du dir aber auch Sorgen um deine Kinder. Vielleicht denkst du, Mensch, wie wird das noch? Oder um deine Eltern, wenn sie älter werden. Ich komme da nicht weiter, das ist viel zu viel Verantwortung. Ich weiß nicht mehr ein und aus. Oder gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele, viele ihre Arbeit verlieren. Es gibt schon viele, wo auch genauso hier bei uns ganz aktuell Marktkauf, da holen wir immer unseren Fisch. Der Fischladen, der ist dicht, den gibt es nicht mehr. Und es geht immer weiter, immer weiter. Es ist so viel Verunsicherung. Man weiß gar nicht mehr, hey, wo geht's lang? Wie geht's weiter? Und es kommt ein Stein auf den anderen und ganz viel Verunsicherung. Und es kann sein, dass da eine Mauer ist, wie so ein Damm. Und Gott will uns aber sagen, hey, ich bin einer, ich kann den Damm durchbrechen, dass es wieder fließt. Und heute Morgen wollen wir darüber sprechen, wie wir da hinkommen, Durchbrüche in unserem Leben zu erleben. Und in dieser Geschichte von David war eben halt, die Philister waren wie so eine Mauer. Und was tat David zuerst? Der Text sagt, David ging zu Gott und fragte Gott. Wisst ihr, David war ein Kriegsheld, einer der größten Krieger. David wusste, wie man kämpft. Ich habe überlegt, ich war mal unten, damals haben die wahrscheinlich so gekämpft, ne? Wir haben so eine Verkleidekiste für unsere Jungs und die haben es geliebt zu kämpfen. Ich weiß nicht, ihr seid ja alle schon ziemlich groß, aber wenn ihr mal zurückdenkt, als ihr noch klein wart, gerade hier so die Männer, da steckt doch in einem drinne zu kämpfen, genau. Und David war einer, der wusste, wie man kämpft. Das war einer der größten Kriegshelden. So, und heute, in der heutigen Zeit, wer kennt denn das? Wisst ihr, was das ist? Genau. Kennt ihr das? Genau, das sind so Lichtschwerter. Das wäre jetzt so vielleicht heute, ich beam dich mal weg oder wie auch immer so, ne, wie man heute kämpft. Und ich habe mich gestern noch mal so ein bisschen mit unserem Sohn unterhalten. Und wisst ihr was? Da gibt es einen Anakin und einen Obi-Wan. Obi-Wan ist der Meister von Anakin. Und der hat gesagt, diese Waffe ist dein Leben. Diese Waffe ist dein Leben. Und der Anakin, der ist nachher, er hat sich verführen lassen. Das ist ganz oft. Wir Menschen lassen uns immer wieder verführen vom Bösen. Und dann sagt der Anakin, dein Zorn und deine Gier nach Macht. Oft sind das doch immer Sachen, die nicht so auffällig sind, die uns wegziehen von Gott. Wo Verbitterung ist, wie auch immer, ich brauche das Auto, ich brauche das schnellste Auto, ich will das, ich will das, ich will das. Aber was ist denn wichtig? Was hat denn der König David gemacht? Der hätte doch ganz klar sagen können, hey, ich weiß, wie man kämpft. Hier gibt es auch nochmal so eine kleine Variante, ne? Also wir hatten zu Hause alles von solchen Sachen. Und die haben, wie gesagt, es geliebt, es gibt Videos und die haben sich ausgetobt als Kinder. Und ein David hätte sagen können, ey, ich weiß genau, wie man kämpft, ich hab's drauf. Und, aber was macht er? Was macht er als allererstes? Er betet zuerst zu Gott. Hat er gar nicht nötig. Er braucht gar nicht beten. Eigentlich kann er das. Er weiß, wie man kämpft. Aber was er macht, er geht zuerst zu Gott. Und stellt euch das mal vor, stellt euch das mal bildlich vor. Das ganze Heer ist dort von den Philistern. Und David ist da und dann kommen die Generäle zu ihm und sagen, hey, die sind schon im Anmarsch. Was sollen wir machen? Komm, lass uns sie angreifen. Und was sagt er? Er sagt, nee, Moment, ich gehe in mein Zelt ganz alleine. Und dann hat er gebetet. Da hat er gebetet. Und Jesus hat auch gesagt, in Matthäus 1,35 steht, am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Das ist, woher unsere Kraft kommt. Das ist der Grund, warum Paulus und Timotheus schreiben, die schreiben an die Gemeinde, ne? Betet zuerst. Das Allerwichtigste ist, betet. Und dann habe ich mir hier so hingeschrieben, Andreas, sagt der Gemeinde, wir müssen zusammenkommen und beten. Genau, das ist das Wichtigste. Und wir lesen... Genau, da kommen wir ja bald alle hin. Ihr seid alle herzlich willkommen, wenn wir da unsere Gebets- und Fastenwoche haben, aber auch mittwochs immer. Und wir lesen auch in Johannes 15, Vers 4 einen sehr herausfordernden Text. Da steht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus benutzt hier dieses Bild von der Landwirtschaft, eine Rebe und ein Weinstock. Und wenn eine Rebe abgeschnitten wird, dann hat sie ein Problem. Ich habe jetzt keine Weinrebe mit, aber ich habe hier eine Rose mit. Die soll mal irgendwann mal schön, schön groß werden. Und ich liebe Rosen. Mein ganzer Garten, wer den Garten von uns kennt, der weiß, überall sind Rosen. Und gestern Abend habe ich noch um 9:30 oder um 9 Rosen beschnitten. Und die werden ja immer dicker, 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 dicker. Das ist eine ganz, ganz junge Rose. Aber wenn man die jetzt hier beschneidet, wie lange lebten die? Irgendwann stirbt sie. Und das Wichtigste, genau wie bei der Weinrebe, ist es so wichtig, dass wir dranbleiben. Und das ist ein Bild, das ist Jesus, Gott. Und wenn wir uns entfernen von ihm, nicht dranbleiben, können wir keine Frucht bringen. Ich kann ja nicht selber hier ohne Wurzel, ohne Erde, ohne nichts, vielleicht 1-2 Wochen in der Vase, aber dann ist Feierabend, da können wir gar nichts mehr machen. So, genau. Und Jesus sagt... Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir müssen mit ihm zusammenbleiben, ohne ihn. Was können wir da tun ohne ihn? Nichts, sagt er, gar nichts, nur in Verbindung mit ihm. Wir haben das 1000-mal gehört. Sagt er, ja, habe ich auch schon 1000-mal gehört. Ich habe es auch schon 1000-mal gehört. Aber manchmal braucht es vielleicht 1000-mal, dass es von hier nach hier fällt und dass wir danach leben. Genau. Und dies gilt für mein persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde. Und David hat das verstanden, Paulus hat das verstanden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das als ganze Gemeinde verstehen, dass jeder betet. Nicht nur hier, wenn wir zusammenkommen, dass jeder auch für sich zu Hause betet. Und dieses Beten ohne Unterlass, das soll jetzt nicht sein, dass wir uns nur verkriechen und beten, 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 sondern das ist weit mehr, als wenn ich sage, ich gehe in den Gottesdienst, bin 1,5 Stunden hier, denn Montagmorgen schaffe ich nochmal eben 10 Minuten. Das ist viel mehr, das ist ein Lebensstil, das ist eine Verbindung mit Jesus. Und wenn wir das verstehen, dann kommt Leben rein. Manchmal denken wir, warum passiert nichts, warum ist so wenig? Und wenn ich dann frage, ja, wie sieht denn dein Gebetsleben aus? Ja, naja. Betest du mit deinem Partner? Nö. Betest, hast du eine Gebetsfreundin? Versteht mich nicht falsch. Es soll kein Druck sein, das kann ja auch immer nur vom Herzen kommen. Aber ich möchte euch so herausfordern, dass ihr einfach anfangt zu beten. Und wo am besten? Was sagt Jesus? Im Kämmerlein, genau, im Kämmerlein. Matthäus 6, Vers 6 steht nämlich, wenn du betest, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Da sagst du vielleicht, wieso, ich kann doch überall beten. Natürlich kannst du überall beten, ich mache es auch immer. Auch beim Einkaufen manchmal, wenn eine Riesenschlange bei Aldi oder Lidl ist. Damals habe ich mich immer wahnsinnig aufgeregt und habe immer geguckt, wird gleich eine neu aufgemacht oder ist da mehr, ist da mehr. Mittlerweile, also manchmal ist es ja auch wirklich schräg, man ist so viele Jahre unterwegs und kriegt manchmal die einfachsten Sachen nicht hin. Und und jetzt so, nach vielen Jahren, habe ich gesagt, Rosi, bleib doch mal ruhig, nutz das doch mal, um einfach zu beten. Bleib doch mal hier stehen, bet doch mal für deine Nachbarn in der Zeit oder für die Gemeinde, für deinen Ehemann, für die Kinder. Nutz diese Zeit doch einfach mal. Aber das, da hatte ich keine Lust zu. Das wollte ich nicht. Ich wollte ganz schnell wieder nach Hause, weil ich ja noch so viel zu tun hatte. Genau, also das Wichtige ist, dass wir auch in ein Kämmerlein gehen. Warum? Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich verdeutliche das einfach an einer Ehe oder an unserer Ehe. Andreas und ich, wir haben viel zu besprechen. Manchmal ist es so im Alltagsgeschehen, da ist nicht viel Verbindung, sondern da heißt es, ja, wann kommst du nach Hause, was gibt's zu essen? Oder auch unser Sohnemann, der Mittlere, der jobbt im Moment bei Mercedes, der fragt jeden Tag, Mama, was gibt es zum Essen? So, wo ich denke, ey, du bist bald mal alt genug, du kannst ja auch mal selber gucken, was es gibt, aber ist ja egal, ich mache es ja gerne, er wohnt ja noch zu Hause. So, aber es ist ja keine Verbindung da. Das sind Fakten, die wir miteinander austauschen. Oder was ist heute Abend im Fernsehprogramm? Oder hast du das schon gehört? Hast du das von dem gehört oder so? Aber bin ich dann mit Andreas verbunden, Herz zu Herz? Nein, wir tauschen nur Fakten aus. Oder auch mit einer Freundin oder mit Kindern. Wenn das alles nur mal eben so um belanglose Sachen geht, da verbinde ich mich nicht. So, und dann ist es so, wenn Andreas und ich aber mal spazieren gehen, dann haben wir Zeit, wir sind raus aus dem Alltagsgeschehen. Oder wir gehen mal zusammen essen. Oder jetzt, ich hatte jetzt eine Mutter-Tochter-Wochenende gehabt mit Hannah, das hat sie zum 18. Geburtstag bekommen. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn noch die Tochter Lust hat, mit ihrer Mama irgendwo hinzufahren. Und ich habe gesagt, oh Gott, Mensch, hast du noch Lust mit deiner Mama? Ich kenne das von meinem Elternhaus nicht so. In die letzten Jahre ist es erst entstanden. So, und wir haben uns so toll ausgetauscht. Die hat mir Dinge erzählt, die im Alltag nicht möglich waren, weil wir ganz alleine unterwegs waren. Man öffnet sich auch nicht mal eben, wenn da ein ganzer Pulk ist. Erzähle ich doch nicht, was mich bewegt, was in mir drinne ist. Ich brauche Zeit dafür. Und deswegen sagt Jesus auch, komm, hab einen Raum, hab einen Ort, wo du dich zurückziehst und wo wir Herz zu Herz, wo du mir mal erzählst, was bewegt dich. Und manchmal haben wir Probleme, das Gott zu sagen, und wir können dann aber auch sagen, hey, ich bin doch vielleicht nicht so weit, ich kann auch einen Ehepartner nehmen oder ich kann eine gute Freundin nehmen, ich brauche Gebetsunterstützung, ich habe ein Problem, wenn unsere Beziehung noch nicht so eng ist, aber ich will euch immer wieder ermutigen, geht zum Vater. Und wisst ihr, was man da, es gibt so viele Hilfsmethoden. Ihr nehmt einfach mal einen Zettel, habe ich jetzt auch mit einigen guten Freunden gemacht, zweimal knicken, macht ihr einfach mal wieder auf und dann schreibt ihr euch mal einfach auf Wünsche, Ziele. Da macht mal Glück froh, also worüber bist du glücklich? Was macht dich froh? So, mach dir doch mal die Mühe. Wenn du einen Partner hast, tausche mit dem Partner aus und nimm diesen Zettel mal mit in dein Gebetskämmerlein. Wovor hast du Angst? Was macht dir Sorgen? Oder was macht dich traurig, wütend? Wo bist du enttäuscht? Das sind so vier Felder, man kann die natürlich immer erweitern, aber ich will euch mal herausfordern. Nehmt euch doch mal die Zeit, setzt euch hin, schreibt das mal auf für euch. Oder manche Wünsche, Ziele sind so verschüttet gegangen. Wir hatten jetzt so eine kleine Runde gemacht am Freitag mit ein paar Freunden aus der Gemeinde im Hauskreis und dann kamen auch unsere Kinder dazu. Und dann war das einfach so, dass die Wünsche, Ziele bei den Älteren einfach so waren, ja, die Kinder gut versorgen, die Familie gut versorgen. So, und dann kam der Lukas, unser mittlerer Sohn, der hatte noch richtig Wünsche. Der hat gesagt, ich will Gitarre spielen, ich möchte einen Tanzkurs machen, ich möchte noch das und das über das und das wissen. Wo ich dachte, man wird manchmal so, so gesättigt oder im Alltag ist man so gesättigt, dass man so in so einem Alltagstrott ist, dass man gar keine Wünsche mehr hat. Und natürlich, unsere größten Wünsche sind natürlich beten, Gott näher kennenlernen, in die Berufung kommen, in das, was Gott noch so hat oder einfach eben halt Menschen helfen. Aber ich will euch mal herausfordern, nehmt das doch mal mit und macht das doch mal. Manchmal ist es auch so, dass wir gar nicht wissen, wo habe ich denn Angst? Wo habe ich denn? Was macht mich denn glücklich? So, und das macht zu eurem Gebet. Das bringt vor Gott. Nehmt das mit im Kämmerlein. Oder nehmt die Bibel und lest da drin. Also ich, das meiste, wenn ich down bin, dann nehme ich mir die Bibel oder Sprüche in den Kopf. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mein Gott liebt mich unendlich. Und so baue ich mich auch mit dem Wort Gottes immer wieder auf. Wenn es mir nicht gut geht, dann sind Bibelstellen im Kopf oder ich habe die aufgehangen. Dass das Wort in euch lebt, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Oder Lobpreis. Lobpreis, das ist wie eine Waffe, sagt das Wort Gottes. Wenn ich manchmal einen Lobpreis mache und auch in meinem Kämmerlein, da sieht mich keiner, dann tanze ich manchmal, halb die Arme hoch und dann bin ich so bewegt, dann fließen Tränen und dann denke ich mal, oh Gott, du bist so groß, mit dir könnte ich alles jetzt schaffen, in dem Moment natürlich. Aber das brauchen wir manchmal, dass wir so gestärkt sind in unserem Gott, dass wir rausgehen können und sagen, ey, da ist noch viel, viel mehr. Genau. Und das will Gott, dass wir mit ihm reden, dass wir mit ihm in Verbindung kommen. Und nicht nur sagen, wenn wir zu Gott kommen, Gott, bitte segne dem, bitte mach das, bitte mach dieses und ich brauche das noch und hilf mir, hier bin ich krank. Natürlich können wir mit all dem kommen, aber Gott will mehr, Gott will Verbindung, Gott will Herz zu Herz. Und wisst ihr, was einmal der David gesagt hat in einem Psalm 116? Ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Und schreie, er hat ein offenes Ohr für mich, darum bete ich zu ihm, solange ich lebe. Wenn man das sagen kann, das sagt doch eine Beziehung. Das sage ich nicht einfach so. Wenn ich das aus tiefstem Herzen sage, da habe ich doch eine Beziehung, eine feste Beziehung zu Gott. Und das wünsche ich für dich, für mich, für uns alle, dass wir da hinkommen. Und nicht nur eine Gebetslatte vor Gott hinbringen, sondern dass wir wirklich in ein Kämmerlein hineinkommen und persönlich werden. Herz zu Herz. Jesus wünscht sich eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Natürlich ist es total cool, wenn wir zu Jesus kommen, unser Leben ihm geben. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir dahin kommen, täglich mit ihm verbunden zu sein. Dass wir an ihn denken, dass wir an seinem Wort denken, in seinem Wort lesen. Und das ist das, was David meint, was seine Beziehung ausmacht. Genau. Und was meinst du, wenn du dahin kommst, jeden Tag sagst, so wenn du aufstehst, wenn deine Augen, wenn sich deine, ne, wenn du, ich sag, stell dir mal vor, du bist im Bett und liegst da noch, der Wecker klingelt und das erste, hey, guten Morgen Jesus, ich will heute mit dir den Tag verbringen. Der erste Gedanke, wenn du den an Gott richtest, was meinst du, wie dein Tag ist? Oder bevor deine Kinder rausgehen oder wenn du noch einen Ehepartner hast oder auch wenn du alleine bist, der erste Gedanke an Gott und dann auch deinen Ehepartner segnest. Andreas und ich haben uns das zur Gewohnheit gemacht, dass wenn wir noch im Bett liegen, dass wir zusammen beten für unsere Familie, für unsere Kinder. Sagen, Herr, was hast du heute vor an diesem Tag? Und jetzt wollen wir noch mal zurückgehen zu der Stelle von David. Es ist so, dass nochmal die Philister gekommen sind. Genau, das hatten wir ja eben schon. Es war so, dass kurze Zeit später kamen nochmal die Philister und wollten nochmal Israel angreifen. Und der David hatte doch gerade den Sieg errungen, weil er zuerst in sein Kämmerlein gegangen ist und gebetet hatte. So, ein paar Wochen später, wie gesagt, kamen wieder die Philister, die gleiche Ebene, die gleiche Situation. Und was macht er da? Das lesen wir jetzt auch wieder 1. Chronik, Kapitel 8, Vers 14. Nach einiger Zeit zogen die Philister noch einmal gegen David aus. Wieder besetzten sie die Ebene Raphaim. David fragte auch diesmal Gott. Und der antwortete, greif sie nicht an, sondern umgehe sie, bis du zu den Baka-Bäumen kommst und überfalle sie von dort aus. Sobald du ein Geräusch hörst, wie wenn jemand durch die Baumwipfel schreitet, schlägst du los. Denn dann weißt du, dass ich, sagt Gott, vor dir her, also dass ich vor dir her in die Schlacht gegangen bin, um das Heer der Philister zu besiegen. Gleiche Situation, fast der gleiche Ort, aber ein anderes Ende. Stellt euch mal vor, David hat gesagt, okay, das erste Mal kam die, ich weiß, wie es jetzt geht, ich brauche Gott nicht suchen. Ich bete einfach, dass Gott wieder mit mir ist, ich muss nicht intensiv, Gott segne mein Vorhaben und er wäre ausgezogen. Er wäre sofort ausgezogen und hätte gegen die Philister gekämpft. Das wäre nach hinten losgegangen. Gott hat ja gesagt, mach es nicht wie beim ersten Mal. Und was tat David? David ist wieder in sein Kämmerlein gegangen. Er ist wieder beten gegangen. Überlegt euch das mal, stellt euch mal vor, er hätte es nicht getan. Er hätte sich einfach auf seine Erfahrung. Manchmal ist es so, dass wir sagen, oh, ich kenne doch Gott, ich weiß, wie er handelt, ich weiß, das und das funktioniert so und so. Aber das ging da nicht. Das hat da nicht funktioniert. Er hätte das nicht geschafft. Er hätte eine Niederlage gehabt. Und was er wieder gemacht hat, er ging ins Kämmerlein, er ging in sein Zelt. Und wisst ihr, was ich so toll finde? Dass wenn wir beten, gibt Gott Führung, kommt Gott. Nicht akustisch oder so, aber es gibt manchmal einen Frieden, der sich auf unser Herz legt. Oder durch das Wort Gottes redet er. Und das Geniale ist, Gott will uns führen und leiten. Und überlegt euch mal, so ein Riesengott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir ins Kämmerlein gehen, redet der zu mir. Zu dir, zu dir, zu dir. Der Schöpfer, der alles gemacht hat, will unser Ratgeber sein und unser Begleiter. Das ist doch Wahnsinn, total Hammer. Und in Sprüche 3, Vers 6 sagt er, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Manchmal denken wir, oder ich weiß noch, ich mochte damals nie beten. Das war mir zu anstrengend, zu viel. Und ach, Mann, ich bin eingeschlafen. Oder wie auch immer. Und ich hatte so viel hohe Vorstellung vom Gebet. Aber Gott sagt, gedenke an ihn. So wird er dich recht führen. Einfach mal so zwischendurch mit ihm tagsüber in Verbindung sein. Gott ist immer da, dass wir uns das bewusst machen. Er ist da, er will uns helfen. Dass wir mit ihm ein Leben führen, wo wir immer an ihn denken, an jedem Schritt. Oder wenn wir sagen, hey, ich habe gleich ein Telefonat. Bitte Herr, sei dabei, hilf mir dabei. So, dann machst du das Telefonat. Versuch doch mal, alles was du tust, versuch doch mal, diese Woche möchte ich dich mal herausfordern, mach doch mal eine ganze Woche lang, versuch doch morgens gleich zu sagen, Herr, lass mich ein Segen sein für den Nächsten, zeig mir, wem ich helfen kann. Oder wenn du ein wichtiges Telefonat hast, oder hey, wen kann ich ermutigen? Versuch mal, ganzen Tag mit ihm in Verbindung zu bleiben. Versuch an ihn zu denken, er sagt, er wird uns da führen. So, jetzt noch mal zurück zu David. Die nächste Aktion war ja da und David hat Gott gesucht und er befolgte seine Anweisung. Und die Anweisung, die war so komisch, so schräg, wo man hätte denken können, nee, das kann doch nicht Gott sein. Und ich versuche mir das immer so ein bisschen bildlich da vorzustellen. So, die erste Schlacht haben die gewonnen. Jetzt kommen wieder die ganzen Generäle zu ihm und sagen, hey, die Philister sind wieder da. Und jetzt ist ein junger Soldat da, der ist jetzt neu dazugekommen, stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Und der kriegt jetzt die Situation mit. Die ganzen älteren Soldaten laufen hin und dieser junge Soldat ist dabei. Und die sagen, David, die Philister sind wieder da. Genau die gleiche Ebene wieder. Dieses Tal, Raphaim. Und was macht David? Der dreht sich um, geht in sein Zelt und betet. Und der junge Soldat denkt, das kann ja nicht wahr sein. Die Philister sind schon da. Was macht er da? Und die älteren Soldaten, die sagen, Nee, das machen wir immer so hier. Das ist okay. Er geht erstmal beten. Das ist okay. Und der junge Soldat denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind gleich hier vor unserer Haustür, sage ich jetzt mal so. Und er geht beten. Wir müssen doch jetzt rausgehen. Und der denkt sich, hey, der David ist schon so oft in einem Kampf gewesen. Er hat wohl zu oft was auf die Birne gekriegt, dass er jetzt einfach beten geht. Der muss doch jetzt rausgehen, das passt doch gar nicht. Er muss jetzt was tun, in Aktion kommen, aber doch nicht ins Zelt gehen und beten. So, und dann geht er beten, kommt raus und dann sagt er zu denen, Also, wir machen das diesmal gar nicht so wie beim ersten Mal. Wir laufen herum auf der anderen Seite, bis wir die Baccabäume sehen. Und die denken, ey, der junge Soldat denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die Älteren sagen, ja, ja, guter Plan, guter Plan. Kein Problem, machen wir so. Und dann geht's weiter. Dann sagt der David, und wir schlagen erst los, wenn wir so eine Art Schritte in den Baumgipfel hören. Und die Älteren sagen, ja, ja, gut, machen wir so. Super Plan, super Plan. Und der Jüngere denkt, das ist doch hier, also das ist doch ein Witz. Aber überlegt euch das doch mal. Vorher hat er gleich sofort angegriffen und dann so was Komisches. Wir gehen ganz woanders lang und dann sollen wir Schritte in den Baumkronen hören und dann sollen wir erst angreifen. Aber ich glaube, Gott will, dass wir immer wieder uns auf ihn verlassen und nicht auf unsere Erfahrung und ihn suchen und verstehen, was er machen will. Und das ist so, er fordert uns immer wieder anders heraus und das ist so spannend. Und ich möchte einfach so viel Druck rausnehmen, so versucht Zeit zu verbringen, Lobpreis, Bibel lesen und kommt in die Gebetsstunde, und auch wenn wir jetzt bald die Aktion haben. Und dann ist es so, dass die Älteren, Soldaten ihn voll vertrauen. Warum können die das? Warum vertrauen sie ihm? Weil sie wissen, er hat eine Verbindung zu Gott. David hatte eine Verbindung zu Gott und David hat Gott gehört. Deswegen wussten sie, hey, wir machen das. Egal wie schräg sich das anhört, wir machen das einfach, weil beim ersten Mal hat es funktioniert und wir wissen, er hat wieder gebetet. Wir machen das jetzt. So, und der junge Soldat, der war hin und her und hat gesagt, nee, das ist schräg. Und David hat es gesehen. Und David geht zu ihm hin, zu den jungen Soldaten und sagt, hör mal, ich weiß, dass es sich verrückt anhört, aber ich will, dass du eine Sache nie vergisst. Und jetzt kommt's. Unser Sieg kommt nicht durch ein menschliches Heer, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das ist der Grund, warum wir es machen, so wie Gott es will. So, Gott hat gesagt, ich gehe vor dir hin, nämlich in der Bibelstelle steht, denn dann weißt du, dass ich vor dir her in die Schlacht gezogen bin, um das Heer der Philister zu besiegen. Gott ist es, der für uns kämpft. Wenn wir kommen, wenn wir zusammenkommen, beten, dann kann Gott so viel mehr tun. Und das sollte dieser junge Soldat wissen und verstehen. Und wisst ihr, die Dinge, die Gott in deinem Leben vorhat, die Dinge, die Gott mit meiner Familie, mit uns als Ehepaar, mit mir ganz persönlich vorhat oder hier mit uns als Gemeinde vorhat, die werden nicht gelingen, weil wir talentiert sind, weil wir begabt sind, weil wir gut planen können, weil wir gute Strategien haben, gut reden können. Gott sagt, nicht durch Dinge, die du tun kannst, wird ein Durchbruch gelingen, sondern durch meinen Geist. Natürlich will er uns benutzen. Natürlich will er, hat er auch David benutzt, gebraucht. Natürlich ist es Hammer, wenn das Lobpreisteam vorne ist oder wenn Moderation. Er braucht uns. Aber vorweg, bete zuerst. Keine Stundengebete, aber sei in Gedanken bei ihm. Sei verbunden mit ihm. Und mach doch mal diesen Zettelchen. So, manchmal ist es so, dass wir auch manchmal gar nicht wissen, oh, erst waren so die, ne, wie gesagt, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht mit einigen. Worüber freue ich mich denn? Was für Ziele habe ich denn? Ja, was macht mir denn Angst und so? Und dann mach das zu einem Gebet. Mach das zu einem Gebet, dass du in Verbindung kommst. Und das ist so das Geheimnis von David. Er hat zuerst gebetet, weil er wusste, ohne Gott brauche ich nicht in den Kampf zu ziehen. Und wenn wir eine Gemeinde sind, die anfängt zu beten, dann passieren Durchbrüche. Das weiß ich, das glaube ich ganz, ganz fest. Amen, genau. Das glaube ich so fest. Also es ist, als ich die Predigt gemacht habe, habe ich gedacht, ja, das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis von den ganzen Kirchenvätern, von allen. Die haben Gott gesucht, die haben zuerst gebetet und dann sind sie gegangen. Und das ist da, woher sie Kraft gekriegt haben. Das ist ein Geheimnis, wie Gott einen Durchbruch schenkt. Bete zuerst. Und das wünsche ich uns, dass unser Schlachtruf, das hört sich so komisch an, aber ne, wir haben ja auch über Schlachtfelder gesprochen oder über die Schlacht bei den Philistern, dass wir zuerst beten, dass jeder von uns auch persönlich sagt, hey, das ist eine Herausforderung, ich bete zuerst, ich nehme Gott mit rein, du machst es zu einem Gebet, nicht Stundengebet, sag, Herr, hilf mir jetzt, rufe einfach, Jesus, hilf, reicht auch. Und das ist das, was wir brauchen. Für deinen persönlichen Durchbruch brauchst du das, egal wo du stehst, ganz persönlich für dich. Bete, bete, bete. Und auch ich merke das so, ich kriege das jetzt, also was heißt, ne? Ich merke das immer wieder. Ich habe so viel zu tun. Ich glaube, jeder kann das sagen. Jeder von uns. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo du sagst, ich bin mit allem fertig. Kennt das jemand? Der kann ihn mal eben melden. Gibt's nicht, ne? Mit allem fertig. Also ich weiß, ich kann mich rund um die Uhr beschäftigen, das will der Feind. Der Feind will Termine, Termine, Beschäftigung, Aufräumen, Garten, Kinder. Du musst Handy nochmal nachgucken, soziale Medien und. Ich sag aber, nimm Gott mit rein, bete zuerst und dann tu. Nimm das mit für die nächste Woche, für dein ganzes Leben. Und ich hoffe, dass das so in euer Herz gefallen ist, dass ihr das mitnimmt, dass ihr das verstanden habt. Also mich hat das sehr, sehr bewegt. Und ich weiß, es wäre nicht gleich von heute auf morgen was weiß ich passieren. In der Treue, bleib treu und bete zuerst. Und das wünsche ich so sehr für dich und für mich, für uns als Gemeinde. Und ich weiß, so wie ich hier stehe, wenn wir das tun, das weiß ich. Weil es David auch erlebt hat, wenn wir anfangen zu beten, wenn du für dich zu Hause anfängst zu beten, die Durchbrüche werden kommen. Vielleicht nicht gleich sofort, aber ich weiß, dass da Kraft hinter ist. Amen.